So, also ich freue mich, einen Fall mir vorstellen zu können, ganz kurz. Er ist Professor an der Radboud-Universität in Nijmegen. Er ist Deutscher, kommt aus Frechen bei Köln, seine Frau ist auch da, drei Kinder, die allerdings alle schon in ihrer Ausbildung oder fertig mit Ausbildung oder Studium sind. Astrophysiker, vielfach ausgezeichnet, das alles auch so nachzusehen, würde mich jetzt überfordern, kann man aber alles im Internet nachrecherchieren. Was mich besonders beeindruckt, ist natürlich die Tatsache, dass er vor zwei Jahren, wenn ich es richtig weiß, zum Ritter des Niederländischen Löwen geschlagen wurde. Und das als Deutscher, obwohl wir ja auch immer Holland besiegen in der Fußballspiel, dann dennoch sozusagen einfach zu einer anzuerkennen, hier ist jemand, der einfach auch besonders eine besondere Bedeutung hat, auch für die Wissenschaft. Spinoza-Preis 2011, der höchste Wissenschaftspreis in Holland, für alle Kategorien auch an Heino Falk gegangen. Aber was ich vor allem besonders beeindruckt, ist auch seine bescheidene Art und vor allem auch sein klares Engagement als Christ, was in dem, was er alles auch wissenschaftlich macht, für mich auch immer was Besonderes ist. In zwei Wochen findet dann Namibia, da geht es auch um das Aufstellen eines Teleskops, kann es ja sehr etwas sein. Er hat gestern uns ganz spannend erzählt, dass er mitbeteiligt war und ist bei einem weltweiten Netzwerk von Teleskopen, sodass man sozusagen nicht nur an einer Stelle ein tolles, großes aufbaut, sondern die ganzen Teleskope, die es gibt, die großen der Welt vernetzt, sodass man sozusagen die ganze Erde wie ein großes Teleskop benutzen kann. Auch das ist, finde ich, sehr spannend. Da sind ja einige da heute, die gestern noch nicht da waren. Deswegen wollte ich das kurz erwähnen. Den Rest, glaube ich, der wird sich ergeben und auch in Rückfragen. Jedenfalls ist für uns eine große Ehre und bin dankbar, dass sowohl du, Heiner, als auch du, Helmut, extra gekommen seid aus einem sehr beschäftigten Alltag. Dennoch hier für uns noch relativ überschaubare Runde, aber hochkarätig, wie ihr alle seid, jetzt hier sich Zeit zu nehmen und uns einfach hineinzuführen in diese Mysterien. Vielen Dank, Heiner.
Herzlichen Dank für die Einleitung. Ich habe es was dunkler gemacht, weil ja, wenn man hinausschauen möchte ins All, dann muss man sich eigentlich in die Dunkelheit zurückziehen. Und nur zu viele Bilder, deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir das ein bisschen besser sehen können. Was ich machen möchte, ist eigentlich eine Reise durchs Weltall bis hin zum Urknall. Wir werden verschiedene Teile der Astrophysik sehen. Ich denke, es sollte einfach sein. Ich werde viel erzählen. Wir können, wer alle in die Tiefe gehen möchte hinterher, der kann sicherlich nochmal mit mir darüber diskutieren. Eine ganze Reihe Dinge streifen und uns ja unterwegs machen und einfach entdecken. Und ich denke, das ist das, was Wissenschaftler tun. Die versuchen uns zu entdecken, diese Schöpfung zu durchstreifen mit ihren Gedanken, mit ihren. Wir haben uns mit Teleskopen, der Helmut, der macht das zu Fuß oder mit dem Auto und der guckt sich die Sachen wirklich, der kann dahin, kann das anschauen. Wir sind auf Teleskope angewiesen und wir können heute Bilder machen, natürlich vom Weltall, die so keine Generation vor uns machen konnte. Und das ist das, was wir auch immer, was wir hier betonen, als großes Vorrecht, das wir haben heute, dass wir etwas sehen können von dieser Welt, von diesem Weltall, von dieser Schöpfung, die keine Generation vor uns sehen durfte. In einer Klarheit, in einer Schönheit, die ja bisher nur Gott vorbehalten war. Und ich habe das mal in einem Zeitungsinterview in Holland gesagt, in einer der großen Tageszeitung, da gesagt, ja, eigentlich dürfen wir das, was Propheten früher nur so in ihren Köpfen vielleicht als Vision haben können, das können wir heute sehen. Und der Titel des Interviews, ich kann mehr sehen als die Propheten, fand ich ein bisschen arrogant, aber war auch nie so gemeint. Aber es ist sozusagen ein Vorrecht, dass wir das dürfen, dass wir Dinge sehen dürfen. Das, was mich als Kind eigentlich immer fasziniert hat, ich will sehen. Ich meine, glauben wir eigentlich so. Also meine größte Hoffnung ist, irgendwann sehe ich den Herrn. Und das ist so jetzt ein vorweggenommenes Sehen dürfen in der Astronomie. Thema geht ja ein bisschen über Wissenschaft und Glauben. Und das ist ein Vers, den ich immer wieder am Anfang stelle. Vers von Paulus, Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit der Schöpfung der Welt an seinen Werken mit der Vernunft wahrgenommen. Also wir können was über den Schöpfer lernen, dadurch, dass wir nach seinen Werken gucken, also nach seiner Schöpfung, vom Anfang der Schöpfung nach seiner Schöpfung schauen, und zwar mit unserer Vernunft, mit einem unserer wichtigsten Sinnesorgane, die uns wirklich auszeichnen, und lernen dann etwas über diesen Schöpfer. Und das ist, glaube ich, das, was wir Wissenschaftler tun. Nicht jeder tut es, um den Schöpfer wieder kennenzulernen. Das hängt immer noch so einen zweiten Schritt, den man dann machen muss, sozusagen aus dem Schauen ins wahre Schauen zu kommen. Und das ist ein zweites Vorrecht, das wir als christliche Wissenschaftler haben, hinter dieser Wissenschaft noch mehr zu entdecken und eigentlich noch mehr genießen zu können. Ja, ich fange mal mit so einem Sonnenuntergang an, haben wir gerade ja auch schon so erlebt, weil das ist das, was passieren muss, das große Licht der Sonne, das muss eigentlich erstmal untergehen und dann schauen wir hinaus, das ist so ein Moment abends am Strand, wo wir so langsam den Sternenhimmel entstehen, sehen, wo wir so ein bisschen die Schönheit genießen. Und wir entdecken im Psalm 19, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns auch als Astronomen dann wieder zurückruft und sagt, schau, wer ich bin. Und das ist so die Einladung an diesen Vortrag, mal zu schauen, wie groß ist dieser Himmel, dieser sichtbare Himmel, den wir jetzt erforschen dürfen. Weil er kündigt von Gott, der noch größer ist. Das ist so mein unterliegendes Glaubensbekenntnis eigentlich. Trotzdem ist es meine Aufgabe als Wissenschaftler, so sauber und gut meine Arbeit zu machen, wie es geht. Nicht zu denken, was ich jetzt glaube, was ist, sondern ich muss mich durch die Werke und den Schöpfer leiten lassen. Und als Naturwissenschaftler heißt es, durch die Schöpfung leiten lassen, wenn ich sie verstehen will und begreifen möchte. Das ist meine Aufgabe als Wissenschaftler. Nicht hinzugehen in einer vorgefestigten Meinung und zu sagen, so und so ist es, weil da habe ich so im Kindergarten oder in der Sonntagsschule oder im Kindergottesdienst gelernt. Nee, ich muss mich immer wieder korrigieren lassen. Als Christ nämlich durch den Schöpfer und als Naturwissenschaftler durch die Schöpfung selber. Und dann erst, glaube ich, denke ich, so ein bisschen in Bescheidenheit erleben, was diese große Festung ist. Gut, wir starten auf unserer Reise. Space Shuttle, gehen wir hoch. Wir haben nicht gemacht, Frau war dabei, vor 20 Jahren, fast lange. Eine Kamera, die da hochflog. Und das war ein kleiner Lichtpunkt, der war ganz aber auf einmal das Tag hell. Obwohl es ganz weit weg war, wurde auf einmal diese ganze Gegend Tag hell erleuchtet von dieser Kraft dieser Rakete, die das zeigt, wie viel Energie nötig ist, um sich zu lösen von dieser Erde. Und dann passiert der Rest eigentlich immer in meiner Fantasie, weil er weiter will ich nicht kommen, als sozusagen auf ein paar zig Kilometer vom Space Shuttle entfernt. Aber ich kann eben diese Bilder genießen, wie gemacht werden. Und sobald man im Weltraum ist, ändert sich eigentlich alles. Die gesamte Perspektive ändert sich. Auch Zeit und Raum ändern sich. Ein paar Dinge, ich habe selber mit dem Space-Teleskop Beobachtungen gemacht, die muss man dann planen, stellt man fest, alle 90 Minuten muss man sozusagen eine neue Konfiguration machen. Das kann man also tun, was das Space-Teleskop 90 Minuten braucht, um einmal um die Erde zu fliegen. Und so ist es auch mit den der Raumstation und alle 90 Minuten gibt es einen Sonnenaufgang und wieder einen Sonnenuntergang. Der Tag im All hat auf einmal dann nur noch 90 Minuten. Und wir merken sofort, 1000 Jahre sind verlieren wie der Tag, der gestern vergangen ist. Zeit ist relativ. Zeit ändert sich. Sie hat sich tatsächlich nicht nur in der Form von Tagen von den Tagen, die gegeben sind durch die Sonne und Sonnenaufgänge, sondern wirklich die Zeit selber ändert sich. Das ist ein Bild, das sozusagen inspiriert ist durch die Relativitätstheorie von Einstein, die sagt, dass Materie, zum Beispiel auch die Erde, den Raum krümmt. Das ist eigentlich Anziehungskraft. Und einer der großen Konsequenzen davon, die sehr fundamental sind, ist, dass sich auch Zeit ändert in einem gekrümmten Raum. Wenn die Erde da ist, ändert sich auch die Zeit. Das hat damit zu tun, dass die Lichtgeschwindigkeit eine Konstante ist. Das ist ganz tief, habe ich gestern schon erzählt, ganz tief eingebacken in unsere Physik. Und wenn man das als Grundprämisse nimmt, dann hat Licht sozusagen mehr Weg zurückzulegen hier als im äußeren Bereich. Das heißt, hier dauert eine Uhr etwas, wenn ich mit Licht her bewegen würde, dann ist der etwas länger unterwegs. Und die Zeit läuft daher hier etwas langsamer als weiter außen. Der Gehalt ist Quatsch, Blödsinn. Nee, jeder von Ihnen benutzt das fast jeden Tag. Nämlich, es gibt die GPS-Satelliten, das sind hier kein GPS-Satellit, sondern ein anderer Satellit, der da gezeichnet ist, aber die haben ganz genaue Uhren an Bord dieser Satelliten. Und was tun wir, wenn wir unser Navigationssystem gebrauchen? Wir messen die Ankunftszeit von Radiosignalen relativ zu diesen Uhren. Und wenn man nicht dafür korrigiert, dass die Zeit dort oben im All langsamer läuft, als hier, schneller läuft als hier auf der Erde, dann wäre unser Navigationssystem nach einem Tag 10 Kilometer daneben. Das ist eine Vorhersage der Relativitätstheorie. In den 70er Jahren haben die Satelliten nach oben geschossen. Und dann haben die Ingenieure gesagt, ja, so ein Quatsch. Und die Physiker gesagt, nee, das müssen wir mitnehmen. Das ist ein ganz wichtiger Effekt. Die Zeit dort oben läuft schneller als hier unten. Quatsch. Haben sie nicht angeschaltet und es funktioniert nicht. Wir hatten es dann doch sozusagen im Hinterkopf. Hatten es dann eingebaut, aber nicht angeschaltet. Dann haben sie es eingeschaltet und zack, war das GPS-System richtig. Zeit, das messen wir heute, Zeit läuft anders. Zeit ist tatsächlich relativ. Und das wird noch extremer in der Nähe vom Schwarzen Loch. Andere Änderung natürlich der Perspektive ist, ich sehe die Erde sozusagen mit den Augen Gottes in gewisser Weise. Ich sehe die Erde als Ganzes. In ihrer Verletzlichkeit, auch in ihrer Schönheit. So als blaue Perle so auf dem Sand des tiefen Schwarzen, aber auch kalten und lebensunfreien und des lebensfeindlichen Alls. Wir sehen eine ganz dünne Schicht der Atmosphäre, die uns schützt. Wenn die weg wäre, wenn wir die kaputt machen, dann ist eigentlich nichts mehr, was uns ja, Sicherheit und Wärme und Leben und Sauerstoff gibt. Das ist wirklich eine ganz, ganz dünne Schicht und was ganz Besonderes. Auch, dass überhaupt Wasser da ist. Eben in dieser Vielfalt, das ist auch etwas ganz, ganz Ungewöhnliches, auch was ganz Seltenes, weil Wasser ist ausgesprochen selten in unserem Planeten. Wir haben nur ein klitzekleiner Bruchteil der Gesamtmasse der Erde, das besteht aus Wasser, das ist alles an der Oberfläche und es ist flüssig und es ist ein wunderbarer Planet, den wir da haben. Dann, wirklich weiterzugehen, sehen wir hier eine Aufnahme von Erde und Mond natürlich. In der Projektion von einem Satelliten, deswegen aus, als wäre der Mond sehr nah dran, sonst wäre das, ne? Der Mond ist natürlich deutlich weiter weg. 390.000 Kilometer Entfernung, das gutes Auto hält sowas noch gerade aus, aber du hast ja schon mal eins gefahren, ich auch. Also zum Mond könnte man noch mal fahren. Das Licht von der Erde zum Mond braucht ungefähr 1,3 Sekunden. Das heißt, der Mond ist auf einem Abstand von einer Lichtsekunde. Das ist eine Abstandsskala, die wir uns merken können. Eine Lebensleistung eines Autos ist eine Lichtsekunde. So, das ist die Grundeinheit der Astronomie, Lichtjahre. Und da werden wir nochmal weiter darauf zurückkommen. Nächstes natürlich das Die Sonne, die ist dann schon 8 Lichtminuten, 150 Millionen Kilometer entfernt. Ein Stern, ganz normal, wie viele andere Sterne auch. Ein sehr stabiler Stern, trotzdem mit besonderen Ausbrüchen und Aktivitäten an der Oberfläche. Wir sehen hier als Vergleich dort oben die Erde in der größten Skala als große Auswürfe von heißem Sonnenplasma. Aber das hält sich noch in Grenzen. Es gibt Sterne, die sind sehr viel aktiver, die sehr viel gewalttätiger sind, auch in ihrer Umgebung. Die Sonne ist ein Stern, der Wasserstoff in Helium umsetzt durch Fusion. Wird jede Sekunde 584 Millionen Tonnen Wasserstoff umgesetzt in 580 Millionen Tonnen Helium. Das heißt, jede Sekunde verbrennt die Sonne 5 Millionen Tonnen Wasserstoff. Und diese Energie, ja, die braucht sie, um heiß zu werden. Im Innersten hunderte von Millionen Grad, an der Oberfläche vielleicht 5000 Grad noch. Von daher kommt das gelbe Licht der Sonne von dieser Temperatur, die wir da sehen. Und wenn man dann ausrechnet, wie viel Wasserstoff und Helium ist vorhanden, wie lange kann die Sonne leben, dann sind es ungefähr 10 Milliarden Jahre. Und die Modelle sagen, dass wir ungefähr die Hälfte durch die Lebenszeit der Sonne durch sind. Das heißt, wir haben noch 5 Milliarden Jahre, wir können also gut in Sonnenenergie investieren. Das ist eine relativ zukunftssichere Energieform. Aber auch nicht für ewig, natürlich. Und dann sehen wir, dann sehen wir das Sonnensystem, das hier ist eine Animation, wo die Planeten natürlich etwas zu groß sind im Vergleich zu der Sonne selber und zu den Abständen. Zum Jupiter ist es ungefähr eine Lichtstunde, zum Saturn zwei Lichtstunden, ein paar Lichtstunden zu den äußeren Planeten. Und das war eine der großen Entdeckungen der modernen Wissenschaft, auch ein Durchbruch in unserem Weltbild, dass wir festgestellt haben, dass die Sonne im Zentrum nicht des Weltalls, im Zentrum unseres Sonnensystems steht. Das, was Galileo und Kepler und Kopernikus als Pioniere eigentlich erarbeitet haben. Und für Kepler, der eigentlich als erstes diese Planetenbahn beschrieben hat, als elliptische, fast kreisförmige, aber leicht elliptische Bahn um das Zentrum der Sonne, der war sehr stark motiviert auch durch seinen Glauben. Er konnte sich nicht vorstellen, dass das alte griechische Weltbild, das war ein griechisches Weltbild, wo die Erde im Zentrum war, das war mathematisch sehr hässlich beschrieben, war die Formel und die Bewegung machten alle keinen Sinn, man musste immer also dran rumfrickeln, um das Ganze wirklich passend zu kriegen. Und erst nachdem er die Sonne ins Zentrum geschoben hat, so wie Kopernikus das schon vorgeschlagen hat, mit der elliptischen Bahn, waren die Gleichungen wunderschön, regelmäßig und einfach, und alles konnte man quasi schnell erklären. Es war in der Zeit noch keine bewiesene Theorie, es war nur eine reine Theorie. Die richtigen Beweise kamen erst 200 Jahre später, aber alles wurde wunderschön und einfach. Und das war für ihn auch eine theologische Erfahrung, der gesagt hat, der Schöpfer, der macht nicht so was Hässliches. Das muss was Schönes sein. Das spricht von einem schönen und verlässlichen Schöpfer. Wir sehen hier, wie Gott gleich einem menschlichen Baumeister der Ordnung und regelgemäß an die Grundlegung der Welt herangetreten ist. Das ist eine große, ich glaube, auch eine gedankliche Leistung, die wir auch als Christen, unserer christlichen Geschichte mit unserem Glauben eigentlich geschafft haben, zu sagen, Gott ist derselbe damals, heute und in Zukunft. Er hat eine Schöpfung geschaffen, die ist so verlässlich, der Schöpfer ist verlässlich, die Schöpfung ist verlässlich. Und die Schöpfung selber ist kein verzaubertes Etwas, sondern es ist etwas, es ist nicht Gott selber. Ja, in vielen Religionen sind ja Bilder sind göttlich oder Natur ist göttlich. Im christlichen Glauben ist Natur eine Schöpfung, ist etwas durch Gott Gemachtes. Das können wir untersuchen und wir lernen, haben Naturgesetze festgestellt, die auch von dieser Verlässlichkeit der Schöpfung und des Schöpfers sprechen. Deswegen, wenn jemand sagt, also das hat nichts mit Gott zu tun, das ist ein Naturgesetz, halte ich das für völlig Blödsinn. Das ist Teil auch Gottes Schöpfung, Teil Gottes Eigenschaft, diese Verlässlichkeit. Ja, also es war eigentlich eine schöne Entwicklung, aber sie ist sozusagen, denke ich, durch den politischen Kampf, durch die Korruption eigentlich einer Kirche, die, sagen wir mal, vielleicht 1500 Jahre eigentlich in sich selber geschmort hatte, zu einer Selbstherrlichkeit gewachsen ist, ist das Ganze leider zerredet und kaputt gegangen. Es ist heute als ein Punkt wird es gesehen, wo sozusagen der Glaube und Wissenschaft auseinandergegangen sind. Dabei war das eigentlich ein Punkt, wo Glaube und Wissenschaft ganz eng beieinander gelegen haben. Und das ist ein bisschen schade, dass das heute so anders gesehen wird. Ich denke auch, dass es damals auch nicht so gesehen wurde, dass Glaube und Wissenschaft da sich getrennt haben. Das war erst vor 100, 150 Jahren, wo das ein großes Thema da wurde. Jetzt verlassen wir sozusagen unser eigenes Sonnensystem, schauen hinaus ins Weltall und wundern genau, wie damals auch die Propheten und die Schreiber der Bibel den Sternen dienen. Er allein breitet den Himmel aus und geht auf den Wogen des Meers. Er macht den Wagen am Himmel und den Orion und das Siebengestirn und die Sterne des Südens. Also das Meer, der Sternenhimmel, das was die Menschen so herausgerissen hat, eigentlich so aus ihrem kleinen Denken. Es hat sie zu Gott gebracht. Das hier ist das Siebengestirn, was wir alle wahrscheinlich kennen. Es sind nicht sieben Sterne, sondern es sind 1200 Sterne. Junge Sterne. Jung heißt in der Astronomie 150 Millionen Jahre alt. Also das ist sozusagen ein junger Sternhaufen, von dem wir die hellsten sehen. In anderen Kulturen, die zählen 6, wir zählen 7. Und ich glaube, im Japanischen ist es, heißt es Subaru, also wenn man ein Auto fährt, der fährt eigentlich ein Sechsgestirn, glaube ich, ein Sechsgestirn drauf, vorne als Logo. Ja, was wir hier auch sehen, sind die hellen Sterne drumherum, das sind diese Pinselstriche, die da sind, das sind Staubwolken, sehr, sehr dünne Staubwolken, also Zigarettenrauch eigentlich, aber sehr viel dünner noch als Zigarettenrauch. Das sind Überbleibsel von den Sternen, Staubwolken, aus denen diese Sterne entstanden sind. Jetzt werden sie angestrahlt von dem Licht und das blaue Licht wird am besten gestreut. Genauso wie Sonnenlicht in unserer Atmosphäre gestreut wird durch kleinste Aerosole, Staubteilchen, und dann wird das blaue Licht zu uns zurückgestreut und das grüne und rote, das geht einfach weiter durch. Darum ist der Himmel blau. Und genau den gleichen Effekt, den sehen wir hier auch, das blaue Licht wird gestreut, kommt sozusagen von hinten nach uns zu, und das rote und das restliche Licht, das verschwindet dann in die andere Richtung des Alls. Deswegen ist dieses Licht vor allem blau. Und jetzt nähern wir uns dem Orion, der eben auch hier auf uns inspiriert hat. Wir gehen jetzt zum Siebengestirn, zum Orion, der ganz besonders ist, weil er in eine ganz dichte Staubwolke noch eingehüllt ist, da ist sozusagen noch, sind Sterne noch in einer viel früheren Phase. Sie entstehen nämlich gerade erst, sie leuchten, sie sind angefangen zu strahlen, aber der Staub ist noch drumherum und deshalb sehen wir hier diesen Orionnebel, so wie er heißt, mit einem wunderschönen Farbspiel. Manche der Farben sind verstärkt, also die Strukturen sind alle echt, wie ich zeige, sind echte Bilder. Die Farbkontraste, manchmal auch die Färbung selber, ist ein bisschen verstärkt. Wenn ich ein Infrarotteleskop gebrauche, dann sehe ich, dass diese Staubwolke voll von Sternen ist, denn ein Infrarotlicht ist in der Lage, durch den Staub hindurchzugehen. Ja, also ein normales Licht wird absorbiert, dann sehe ich die Staubwolke, wenn ich dann ein Infrarot nehme und dann ziehe Röntgenstrahlen, sehe ich dann durch diesen Staub hindurch und sehe überall Sterne. Wenn ich noch weiter hineinzoome, dann sehe ich manchmal solche Objekte, einen hellen Lichtpunkt mit so einer schwarzen Scheibe drumherum. Oder hier, das sieht dann so aus wie UFOs, sagen wir dafür, oh, mal UFOs. Aber die Größe von diesen Scheiben, das ist vielleicht 2, 3, 4 Mal, 10 Mal sogar die Größe unseres Sonnensystems. Und was das ist, sind wahrscheinlich oder sind junge Sterne, die gerade entstanden sind. Und zwar entstehen sie dadurch, dass sich Staub zusammen Ball, das fängt an zu rotieren und bildet dann so eine Scheibe. Und der innerste Bereich, der zieht sich weiter zusammen und der Stern entsteht und der wird irgendwann heiß genug, dass er anfängt zu strahlen und die Kernfusion schwingt an. Und dann bleibt aber noch die Staubscheibe übrig. Und in dieser Staubscheibe entstehen dann die Planeten. Das erklärt, warum alle unsere Planeten in einer Scheibe sind. Wir haben es eben gesehen, die Sonne mit den Planeten all die Planetenbahnen waren ein Leben. Und die Idee ist, dass das, das was übrig geblieben ist von der Entstehung einer solchen Staubscheibe. Und das ist einer der letzten Aufnahmen von einem Radioteleskop vor 2-3 Jahren, wo man so eine Staubscheibe aus einer anderen Richtung sieht. Man kann es ja nicht drehen, nicht? Man muss immer ein Objekt finden, was gerade zufällig die richtige Richtung hat. Und dann sieht man all diese Ringe, sieht aus wie die Ringe von Saturn. Und das war einer der Vorhersagen von so einem Modell, dass tatsächlich in dieser Staubscheibe Planeten entstehen und die Staubsauger sozusagen dann den Staub aufnehmen und kleine Planeten, kleine Klümpchen entstehen. Und das sehen wir auch schön in diesen Simulationen hier. Das sind jetzt zwei von solchen protostellaren Scheiben, die man hier simuliert in dem Computer. Auch wieder Staub dreht sich um einen Protostern, der also gerade entstanden ist. Um es ein bisschen spannender zu machen, haben wir dann zwei genommen. Weil es durchaus oft vorkommt, die meisten Sterne haben Partnersonne, also sie kommen als Binärsystem vor, mit zwei Sternen. Und wir sehen also hier, wie sich sozusagen das Feste sammelt im Zentrum einer Milchstraße, im Zentrum eines Sterns. Und in diesen Scheiben hier oben sehen wir, wie sich kleinere Knötchen bilden. Hier entstehen neue, könnten Sterne sein, wenn sie sehr groß sind. Und wenn es nicht sehr groß ist, entstehen dann neue Planeten oder auch Doppelplaneten oder Monde und Planeten. Monde und Planeten. Also dieser Prozess, den kann man relativ gut nachvollziehen im Computer. Dieses Zusammenspiel von Sternen und Staub, das liefert wunderschöne Bilder. Hier ist einer der Rosetta-Nebel, der ist 4000 Lichtjahre entfernt, 100 Lichtjahre im Durchmesser. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben so einen Laserstrahl losschicken würde, würde es 100 Jahre dauern, bis der Laserstrahl am anderen Ende angekommen ist. Und im Zentralbereich, da haben die Sterne schon so viel Energie und Hitze produziert, dass sie sozusagen diesen Nebel ausgehöhlt haben. Der Staub, der schmilzt dahin und wird wieder zerstört. Es gibt dann auch den anderen Prozess, dass Sterne nicht nur entstehen, sondern sie sterben auch. Es gibt einen Lebenszyklus von Sternen. Sie werden geboren aus Staub und sie werden wieder zu Staub. Und das ist genau das, was wir hier sehen, diese planetaren Nebel, diesen alter Stern. Aber sie sterben eben nicht bei uns, wie wir das manchmal tun, zurückgezogen sondern sie sterben eigentlich mit einem Splash, mit einem großen Feuerwerk oft. Diese Sterne, wenn sie etwas kleiner sind, nicht die allergrößten sind, dann fangen sie an, ihre Hülle abzustoßen. Und dann, das sehen wir hier, so eine abgestoßene Hülle. Was dann entsteht, ist wieder neuer Staub. Denn das Gas, was heiß war an der Oberfläche, ist angereichert mit vielen neuen Elementen. In den Kernen von Sternen aus Wasserstoff wird Helium, wird Kohlenstoff, wird Stickstoff, wird sogar Eisen, je nachdem, wie schwer der Stern ist. Und diese Elemente sind durchmischt in dem gereiften Stern und jetzt am Ende seines Lebens stößt er diese ganzen Elemente wieder aus und das Gas wird kälter und kälter und die Atome finden sich zusammen zu Kohlenstoffketten, zu Molekülen und entstehen wieder neue Staubwolken. Und das, was wir da sehen, sind die Staubwolken, die da sind, die jetzt angereichert sind mit neuen Elementen. Und daraus können dann wieder neue Sterne, können Planeten entstehen, aber dann mit neuen Elementen, die es vorher eben so noch nicht gab. Und das, was wir kennen, dieses Leben von Erde bist du genommen, Staub bist du und zu Staub wirst du zurückkehren, das ist das, was auch für Sterne zu gelten scheint. Und noch stärker eigentlich der Staub, aus dem wir gemacht sind, ist tatsächlich Sternenstaub, weil alle Elemente außer Wasserstoff und Helium, die wir hier auf der Erde haben, also den Sauerstoff, den wir atmen, der Kohlenstoff, aus dem wir sind, ist in solchen Sternen gemacht worden. Und ist dann eher sozusagen als Staub über eine Planetenentstehung hier zurechtgekommen und wir haben dann, ja, Und wir werden wieder zu diesem Sternenstaub. Irgendwann werden wir auch wieder sozusagen hinausgeblasen werden in das All, wenn die Erde, wenn die Sonne stirbt, wird sie sozusagen verdampft, wird sie die Erde verdampfen und diesen ganzen Staub wieder hinausblasen in das All. Das sind so diese kleinen Kaulquappen, die wir hier im Zentrum gesehen haben, diese kleinen Dinger da. Jeder dieser süßen Kaulquappen hier hat Durchmesser von 2-3 Mal unserem ganzen Sonnensystem. 100 Mal, manchmal sogar 100 Mal so lang. Also das sind Riesenstrukturen, die dort zu sehen sind. Und einfach auch wunderschöne Bilder liefern. Also das ist der Tod im All. Eigentlich wunderschön. Ja. Ist nichts Schlimmes, nichts Schreckliches, sondern es ist was Farbenfrohes, was neues Leben bringt. Sandurnebel, Auerblasen darüber. Sieht so ein bisschen aus wie, weiß nicht, wie heißt das hier, Saurons Rauch oder so.
Gibt es nicht ganz kurz, durchschnittliche Lebensdauer an Sternen?
Es gibt keine. Es gibt Sterne, die ganz helle Sterne, die leben 10 Millionen Jahre, das sind die ganz jungen. Und die leben jung und voll Energie und sterben schnell. Also das sind so die James Deans oder sowas der Sterne. Und dann gibt es die etwas gesetzteren, die kleinen, die unscheinbaren, die können hunderte Milliarden Jahre leben. Und unsere eben 10 Milliarden liegt so ein bisschen dazwischen. Also gibt es einen ganz großen Unterschied dazwischen. Und das hier ist eine Supernova-Explosion, das ist so eine Schleierwolke, sieht so aus. Und das ist tatsächlich, wenn ein Stern sehr groß ist, dann fällt er in sich zusammen und stirbt wirklich in einem großen Knall, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann entsteht im Zentrum wahrscheinlich ein schwarzes Loch, ein kleines. Und dann wird wieder Material hinausgeschleudert. Und in diesen Explosionen entstehen dann noch neue Elemente. Also Eisen zum Beispiel oder auch die schweren Elemente werden zum Teil in solchen Explosionen gemacht. Es wird dann noch komplizierter, ich weiß nicht, ob ihr das mitgehört habt von diesen Gravitationswellen, die entdeckt worden sind. Manchmal bleibt am Ende hier so ein Neutronenstern über. Das ist ganz dicht gepresste Materie, die ist dann da, und da ist noch ein zweiter Stern. Dann kommen die zusammen und verschmelzen, Neutronensterne, also eine ganze Sonne zusammengepresst auf 10 Kilometer. Und dann explodieren die wieder. Also es sind eigentlich Sternleichen, also wirklich totale Sternleichen, totale Tod, 2 Neutronensterne verschmelzen, explodieren, papp. Und was entsteht? Gold. Also Gold wird in solchen Prozessen gemacht. Also jeder, der ein Ehering trägt mit Gold, der hat eigentlich Überbleibsel einer Kollision 2 Neutronensterne an seinem Finger. Das ist schon was ganz Besonderes. Und diese Staubwolken, also diese Schleierwolken, Explosionswolken, die sieht man, fliegen mit 10, 20, 30.000 Kilometer pro Sekunde auseinander. Und man sieht auch, das haben wir selber gemessen, wie diese Dinger auseinander fliegen und größer werden. Also von einem Jahr zum nächsten. Und das, was ich gestern nochmal gesagt habe, ne, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Also das Sterben im All ist ein Fruchtbringen immer wieder. Genau wie auf dem Acker, wie Saatkörner, das Neues bringen. Es hat also hier nichts Schreckliches. Ja, also der Tod hat nur für uns Menschen was Schreckliches. Die Natur selber, für die ist das ja, ein Teil ihres Seins. Und gucken wir mal, ob es weitergeht. Ja. Dann vielleicht noch mal ganz kurz jetzt ein paar wissenschaftliche Folien zwischendurch. Das habe ich gestern kurz auch erwähnt. Was wir machen können mit Radioteleskopen ist, einige dieser Sterne, die ich Ihnen gezeigt habe, die machen sehr starke Radioemissionen. Im Prinzip machen die sowas wie so einen Laserpointer, was ich hier habe, im Radiobereich. Die machen so Radio-Leuchttürme sind das. Die kann ich messen mit Radioteleskopen sehr, sehr genau. Und dann messe ich sie 2-mal im Jahr, einmal im Sommer, einmal im Frühling zum Beispiel, und dann sehe ich die unter verschiedenen Winkeln. Ja, einmal sogar von links und von rechts. Wenn ich ein bisschen Trigonometrie gemacht habe in der Schule, kann ich sozusagen aus diesem Winkel hier den Abstand, ich weiß den Abstand von der Erde zur Sonne, ich weiß diesen Winkel, dann kann ich den Abstand messen zu diesem Stern. Und da kann ich sehr direkt Abstände in unserer Milchstraße messen. Und das hat unter anderem ein Student von mir, hat da mitgearbeitet in einem großen Projekt. Ich war nur an Teilprojekten beteiligt, nicht an diesem hier. Und das sind all die Sterne, die wir gemessen haben. Das Blaue hier ist das, was ein Künstler sozusagen aufgemalt hat, wie wir denken, dass die Milchstraße aussieht. Also die Milchstraße, das sind hunderte von Milliarden Sterne, die um das Zentrum unserer Milchstraße sich drehen. Und das sind die Sterne, die Teil des Milchstraßensystems sind. Und da messen wir den größten Abstand ungefähr 40.000 Lichtjahre. Also das ist direkt gemessen mit Trigonometrie. Ja, also da gibt es kein Vertun, wie groß der Abstand ist. Und das ist eine Hälfte, die andere Hälfte gibt es Gründe, warum man nicht messen kann, aber wissen wir also ungefähr, dass die Milchstraße 80.000 Lichtjahre groß ist. Ja, das ist das Licht, was wir von den äußersten Bereichen sehen, ist an 50.000 Jahre unterwegs gewesen. Wenn die Erde ist ungefähr da, das ist die Erde. Ich nehme jetzt mal sagen, wenn wir 6.000 Jahre alt wären, dann würden wir nur diesen Bereich hier sehen. Wir sehen aber alles, was viel, viel weiter ist um unsere Milchstraße herum. Und da gibt es kein Vertun. Also die Abstände, das ist so einfach und deutlich gemessen, wie es einfach anders nicht geht. Das hier ist nochmal eine Aufnahme unserer Milchstraße. Wenn wir abends das Band der Milchstraße sehen, dann sehen wir also da die vielen Sterne. Und das kommt daher, weil wir in dieser Scheibe der Milchstraße sind. Also wir sind, wenn wir zurückgehen, es gibt so einen bestimmten Punkt, wo die Fernbedienung funktioniert. Und hier ist Marburg, ja, hier sind die 100 Milliarden andere Sterne, oder 400 Milliarden sogar. Hier ist das Zentrum. Wir sitzen genau in dieser Scheibe. Deswegen sehen wir so einen Streifen am Himmel. Und das ist die Milchstraße, die Scheibe von der Seite gesehen.
Sieht das Zentrum auch?
Am besten kann man es von Namibia aus sehen zum Beispiel. Da komme ich gleich noch, komme ich nicht drauf zurück, aber da brauche ich mehrfach so mal reden. Also von Afrika aus, da ist das Zentrum der Milchstraße direkt über uns. Südafrika, Namibia, südlichste Grenze von Namibia ist fast direkt überall. Ne? Und das ist hier im Radiobereich. So sieht es im Radiobereich die Scheibe aus, also die Milchstraße strahlt. Und wenn wir hineinzoomen, sieht man hier so das innerste Lichtjahr der Milchstraße, sieht man im Zentrum der Milchstraße eine Radioquelle, die ganz besonders klein und kompakt ist. Die ist vor 40 Jahren entdeckt worden. Und da hat man gedacht, ist das das Zentrum der Milchstraße? Ist das das Herz der Milchstraße? Und tatsächlich dreht sich alles um diese Radioquelle. Jetzt schauen wir uns ein Bild im Optischen an. Das ist eine Aufnahme mit Teleskopen zusammengesetzt. Jetzt fangen wir an. Wir zoomen hinein. Wir sehen überall diese Staubwolken. Und das verhindert eigentlich, dass wir im Optischen hineinschauen können ins Zentrum der Milchstraße. Deshalb am Anfang, in den 50er Jahren, wusste man gar nicht genau, wo das Zentrum der Milchstraße ist. Man sah 20 Grad daneben, weil das nicht der hellste Fleck ist, der Zentralmilchstraße, sondern eher ein dunklerer Fleck. Aber in den letzten 20, 30 Jahren hatte dann die Radiotechnik, die einem das dann gezeigt hat. Und vor 20, 30 Jahren hat man auch Nahinfrarotaufnahmen machen können. Und wie ich schon erwähnte, kann man mit Nahinfrarot durch den Staub auch hindurchschauen. Und dann stellen wir hier im Zentrum eine große Ansammlung von Sternen fest, von einigen Millionen Sternen, die im kleinen Bereich zusammengepresst sind. Was Sie hier sehen, ist der ganz zentrale Bereich, Aufnahmen aus 20 Jahren zusammengesetzt. Wir sehen, dass die Sterne sich bewegen. Die Sterne stehen nicht fest, sondern bewegen sich. Und wir sehen auch, dass dieser Stern zum Beispiel sich hier in einer Ellipsenform um einen Punkt herum bewegt. Und das ist, was hier nochmal durch die Animation dargestellt, eine Bewegung, die man ausgerechnet hat, aufgrund der Bewegung und der Schnellheit der Sterne. Und alle Sterne im Zentrum bewegen sich um ein bestimmtes Zentrum, um einen bestimmten Punkt. Und das ist genau diese Radioquelle, die vor 40 Jahren entdeckt worden ist. Das ist tatsächlich der zentrale Punkt der Milchstraße. Und die Sterne bewegen sich mit 10.000 Kilometern pro Sekunde um diesen einen Punkt. Und da kann man ausrechnen, aufgrund der Geschwindigkeit und wie weit sie weg sind, wie groß muss die Schwerkraft sein, damit sie nicht wegfliegen. Ja, wenn ich mit 10.000 Kilometern da rumfliege, dann muss ich ganz viel Kraft haben. Ja, halten Sie mal einen Stern, der mit 10.000 Kilometern pro Sekunde in einem Kreisbahn um sich herumfliegt, an einem Seil fest. Ja, das ist ein ganz schön festes Ziel. Und man hat dann ausgerechnet, wie viel Kraft brauche ich dafür? Und ich brauche die Schwerkraft von 4 Millionen Sonnen, um die festzuhalten. 4 Millionen Sonnen habe ich nötig, um mit ihrer Schwerkraft daran zu ziehen. Ja, also unsere Sonne hält die Erde fest durch ihre Schwerkraft. Das geht. Das sind 30 Kilometer pro Sekunde oder sowas, mit der die Erde sich bewegt. Hier sind 10.000, brauche ich 4 Millionen Mal. Und da kommt fast kein Licht aus von diesem Punkt. Deswegen denkt man, dass das ein schwarzes Loch ist. Ein ganz besonderes Objekt, das Einsteins Relativitätstheorie vorhergesagt hat. Das überspringe ich jetzt mal ab. Und was zum schwarzen Loch ist, eigentlich ganz viel Materie in sehr kleinem Raum zusammengepresst. Und ich habe Ihnen hier eine Simulation eines schwarzen Lochs mitgebracht.
Wir haben so viel Zeit, wie wir haben. Also wir sind gar nicht mit der Zeit.
Okay, ja, kann ich langsam mal reden.
Ganz gut mal, okay. Weil dann machen wir im Zweifelsfall, ziehen wir mal was später.
Im Zweifelsfall macht der Lehrer und Verteidiger mal
Wir sind völlig entspannt.
Okay, gut, ich bin ein bisschen lernen.
Du brauchst ganz entspannt machen.
Okay. Ja, dann rede ich jetzt ein bisschen langsam. also das ist die Simulation des schwarzen Lochs. Nicht? Und das ist natürlich ein schwarzes Loch auf dem schwarzen Hintergrund hat, dann sieht man nicht so viel. Das Besondere an schwarzen Löchern ist nämlich, dass sie so viel Anziehungskraft haben, dass sie auch Licht verschlucken. Also dass, wenn ein Licht dahin kommt, dann fällt Licht hinein und die Anziehungskraft so groß ist, und es kann nichts mehr hinauskommen. Also würde man erwarten, dass ein schwarzes Loch nicht strahlt. Und was das bedeutet, ist dann, was man sehen würde, wenn man einen Blick für den Raum hätte, dann würde man sehen, dass der Raum gekrümmt wäre an dieser Stelle. Das Loch ist also ein Loch in der Raumzeit, theoretisch gesehen. Ja, wenn man den Raum, der dreidimensional ist, sich vorstellt, zweidimensional, dann macht die Erde so eine kleine Kugel in dieser Raumzeit und ein schwarzes Loch macht einen riesigen Trichter, der quasi kein Ende hat. Und alles, was hineingeht, sozusagen da drin verschwindet. Das war sozusagen der Badewannenabfluss der Milchstraße, wäre das dann sozusagen, wo Licht drin verschwindet. Wie kann ich es noch sehen? Ich kann es dadurch sehen, dass tatsächlich Material hineinkommt. Das Material bewegt sich fast mit Lichtgeschwindigkeit um so ein schwarzes Loch herum. Und dadurch wird es heiß und es ist durch Reibung, durch magnetische Reibung, wird es heißer und fängt an zu strahlen. Und das ist ein sehr effizienter Prozess. Wenn ich also Wasser, wenn ich 10 Eimer Wasser in ein schwarzes Loch hineinkippen würde, könnte ich ganz Holland oder auch ganz Nordrhein-Westfalen mit allen Formen von Energie für ein Jahr versorgen. So viel Energie wird darin erzeugt, weil fast die gesamte Energie, die in der Materie ist, umgesetzt wird in Strahlung. Und es ist unfasslich viel Energie in 10 Eimern Wasser. Ja, also die Energie, die wir benutzen, die chemische Energie, ist nichts, gar nichts im Vergleich zur Energie, die in Teilchen sitzt. E ist MC Quadrat, haben wir schon mal gehört. Ja? Energie ist Masse zum Geschwindigkeit zum Quadrat, das war Einstein. Wenn man das ausrechnet, ist unglaublich viel Energie in 10 Eimern Wasser. Schwarze Löcher in der Lage, fast die gesamte Energie daraus zu rollen. Das simulieren wir hier mit Computern, indem wir Material sozusagen um das schwarze Loch herum fliegen lassen. Und dann sehen wir hier, wie das Material darum herumfliegt. Das ist jetzt eine Computersimulation. Wir sehen auch ein bisschen den Schatten des schwarzen Lochs im Zentrum. Das ist da, wo Licht verschwindet, im Zentralbereich. Und wir sehen auch, wie Material da entlang der Rotationsachse hinausschießt. Das werden wir gleich nochmal sehen. Jetzt sehen wir es wieder. Licht kann auch um das schwarze Loch herum abgebogen werden. Deswegen sehen wir so einen Kringel. Ja, das Licht wird abgebogen und fliegt dreimal drumherum und so und bildet dann diese Schleifen. Wenn mein Kopf ein schwarzes Loch wäre, könnte ich meinen Hinterkopf sehen. Ja, weil das Licht abgebogen würde und würde dann da hineingehen.
Kannst du das mal wiederholen? Kannst du
das noch machen?
Bring mal den Wodka her. Ihr trinkt euch alle ein schwarzes Loch in den Kopf, dann könnt ihr meinen Hinterkopf sehen. Das Experiment habe ich selber noch nie gemacht, weil ich keinen Alkohol mag, aber es gibt Leute, die das getan haben sollen. Getan haben, ja. Licht wird abgebogen, also durch die Schwerkraft. Wenn also das Licht, was sozusagen, wenn ich mal rückwärts gehe, würde sozusagen von hier da rumgehen. wenn das ein schwarzes Loch wäre hier oben. Das, ja. Wir sehen das vielleicht am Ende noch. Und das, ich habe das jetzt mal reingetan, normalerweise mache ich das nicht in den Vortrag rein, wie man das ein bisschen den Flow unterbricht, aber das ist das, was wir versuchen jetzt zu messen zum ersten Mal, über Teleskope auf der ganzen Welt zusammenschalten, da werden Daten gespeichert, bis hin zum Südpol, da ist ein Teleskop, was da steht, hier in Chile, in Mexiko, Arizona, in Hawaii, Spanien und auch demnächst in Frankreich. Und wir hoffen halt demnächst auch in Namibia, da sammeln wir gerade Geld, um da ein Teleskop auf einen hohen Berg zu setzen, um sozusagen das komplett zu machen. Und damit wir dann Aufnahmen zu machen. Das sind hier Aufnahmen von Spanien, wo ich war in diesem Jahr, von so einem der Radioteleskope nahe einer Skistation. Da ist unsere Crew oben am Ende des Experiments. Ist dann schon sehr spannend, 10 Tage hoch auf dem Berg und dann beobachten und leider lief da dauernd Journalisten an. Also auf BBC, auf Al Jazeera, auf National Geographic, ich weiß, es war diesmal nicht so entspannt wie sonst. Gut, das ist also das Zentrum unserer Milchstraße, das sind schwarze Löcher. Und jetzt schauen wir hinaus. Jetzt verlassen wir unsere eigene Milchstraße und schauen hinaus. Und was wir hier sehen, ist Andromeda. Das ist die Andromeda-Milchstraße. Die kann man sogar mit bloßem Auge sehen. Also ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gesehen, weil ich mir mal die Zeit genommen habe. Aber mir wurde gesagt, dass man sie tatsächlich mit bloßem Auge sehen kann. Und was man sieht, ist eigentlich dieser Zentralbereich hier. Und das ist auch eine Milchstraße, die genauso eigentlich aussieht wie unsere eigene. Auch wieder ein paar hundert Milliarden Sterne, die um das Zentrum dieser Milchstraße rotieren. Dauert übrigens 200 Millionen Jahre, dass man einmal herum rotiert. Wir sehen das übrigens, diese Rotation, also in unserer eigenen Milchstraße. Wenn wir diese Radioquelle, die ich gerade erwähnt habe, das Zentrum unserer Milchstraße anschauen, dann wandert die langsam in einer bestimmten Richtung am Himmel. Und das hängt damit zu tun, dass unsere ganze Milchstraße sich dreht, wir mit um das Zentrum unserer Milchstraße. Wir sehen diese Rotation, deswegen können wir diese 200 Millionen Jahre ziemlich direkt ausrechnen. Wir sehen diese Bewegung quasi, wir messen sie. Wir messen es auch in anderen Milchstraßen, natürlich, dass sie rotieren mit diesen Geschwindigkeiten. Und ein Kollege von mir ist übrigens gerade beschäftigt, alle Sterne oder einen Großteil unserer Sterne, unserer Milchstraße mit dem Satelliten einen Katalog davon zu machen. Und wir haben jetzt Sternenkataloge von ungefähr 1 Milliarde Sterne. Das kann man machen. In der Milchstraße. In der Milchstraße. Also das ist weniger als 1% aller Sterne. Hier in Andromeda, da hat man nur eine Handvoll, die man einzeln sehen kann. Wird man nie alle Sterne sehen können. Auch in unserer Milchstraße wird man das wahrscheinlich nie wirklich hinkriegen. Und, aber es ist doch eine unglaubliche Größe, wo wir stehen. Wir machen mal weiter. Da daran denke, dann an die Größe eigentlich, die Vielfalt der Sterne, dann zitiere ich auch mal gerne Jesaja: Seht doch nur in die Höhe, wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt sie alle aufmarschieren, das ganze unermessliche Heer. Jeden Stern ruft der Einzelne mit Namen und keiner bleibt fern, wenn er der Mächtige und Gewaltige ruft. Also Jesaja, der redet von einem ganzen unermesslichen Heer, was da oben ist. Ja, und Heer damals, oder 100 weiß ich nicht mehr, aber besser, aber es war sicherlich nicht unermesslich. Also die hatten schon große Heere. Die meisten Heere waren wahrscheinlich noch ein paar tausend Jungs, die da rumliefen. Und noch ein bisschen Support Staff dabei, wie das heute heißt. Es gab sicherlich noch zehntausende Maler, sehr große, aber nicht unermesslich. Es war zählbar. Die konnten damals Heere zählen. Und er redet hier von einem unermesslichen Heer, das dort am Himmel zu rufen, das dort ist und von dem Gott jeden einzelnen Stern kennt. Wir werden nie in der Lage sein, jeden einzelnen Stern im Universum zu zählen. Gott kennt ihn. Das ist sozusagen eine Glaubensaussage, die das aussagt um die Größe dieses Schöpfers. Das ist eine andere Milchstraße, weiter weg. Und achso, Andromeda, um es auch eben zu erwähnen, das haben wir auch selber mitgemessen, auch hier mit Radioteleskopen, 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Das heißt, das ist unsere nächste Milchstraße überhaupt. Die ist ein paar Grad, ein paar Mal größer als der Mond am Himmel, so als Durchmesser. Ja, um das mal sich vorzustellen. Und die ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Unsere Milchstraße ist ungefähr genauso groß wie unsere Milchstraße, die den ganzen Himmel füllt. wenn ich unsere Milchstraße dann eben 2,5 Millionen Lichtjahre weiter weg tue, dann wird sie eben kleiner. Ne? Und das sehe ich dann auch mit Andromeda. So, dann kriege ich die Größenskala ungefähr hin. Das kann man durch einfaches sozusagen hinschauen, kann man sich das sozusagen dann auch klar machen. Dass hier eine, die viel weiter weg ist, 2 Milliarden Lichtjahre ungefähr, wenn ich das richtig im Kopf habe, meine Notizen sind hinten am Computer. Und das sind Aufnahmen im optischen Bereich. Wenn ich jetzt mit Radioteleskopen da hinschaue, sehe ich das. Bang. Das ist keine Zeichnung oder sowas, das sind echte Radiodaten, echtes Radiobild. Die Farbe stimmt nicht, weil Radio hat keine Farbe. Aber es kommt etwas hinaus und das ist ungefähr eine Million Lichtjahre lang. Das heißt, wenn ich also hier oben bin, dann dauert es 1 Million Jahre, bis das Licht hier angekommen ist. Und auch dieses Plasma, was da rausschießt, bewegt sich mit fast Lichtgeschwindigkeit nach draußen. Es ist wunderbar kollimiert. Und man kann zurückverfolgen, dass diese ganze Energie aus einem Bereich kommt, der so groß ist wie unser Sonnensystem. Und die Energie, die in diesem Feuerspeier steckt, ist also das Mehrfache, das Zehnfache von Energie, was in allen Sternen unserer Milchstraße produziert wird. Also hier wird ganz viel Energie auf sehr kleinstem Raum erzeugt und dann hinausgeschossen. Und die Idee ist, dass das tatsächlich so ein schweres schwarzes Loch ist, was im Zentrum einer Milchstraße ist und dann nochmal ganz viel Energie erzeugt, dadurch das Material hineinfällt. Also da sehen wir wirklich das Wirken von so schwarzen Löchern. Und jetzt schaue ich weiter hinaus. Das hier ist auch wieder eine Aufnahme. Wir sehen Milchstraßen. Es ist nicht nur eine, und dann stellen wir fest, dass Milchstraßen auch nur Menschen sind, und gesellige Typen, die gerne zusammen sind. Und das ist so. Sie befinden sich oft in sogenannten Galaxienhaufen, wo teilweise Tausende von Milchstraßen auf einem Haufen sind und sich durcheinander bewegen und umeinander bewegen, mit auch wieder Tausenden von Kilometern pro Sekunde. Und das ist so einer dieser Galaxienhaufen, den wir hier sehen. Also tausend fröhliche Galaxien auf einem Haufen. Und dann hat man schon vor 30 Jahren festgestellt, noch länger, 50 Jahre festgestellt, die bewegen sich ja eigentlich zu schnell. Die bewegen sich mit 1000 Kilometer pro Sekunde, dann bräuchte ich eine bestimmte Masse, um die festzuhalten. Ja, dann kann ich ausrechnen, wie viel Masse da ist. Dann bräuchte ich 10-mal mehr Milchstraßen, als ich hier sehe, um die alle festzuhalten. Das ist einer der großen Rätsel immer noch der Astrophysik heute. Was hält diese Milchstraßen fest? Und man hat dann das Konzept der sogenannten dunklen Materie entwickelt. Keine schwarzen Löcher, sondern dunkle, dass da noch eine Form von Materie ist, die wir nicht sehen können, nicht in Sternen ist, die alles aber das Universum durchzieht und viel mehr ist als die Materie, die wir sehen. Und das heutige Bild ist, dass tatsächlich fast 10-mal mehr Materie das ist nur ein paar Prozent der Materie, die wir kennen. Also nur ein paar Prozent der Materie, die da ist, aus der Materie besteht, die wir kennen. Und ein großer Teil aus einer unbekannten, dunklen Materie, nach der Teilchenphysiker suchen, nach der Astrophysiker suchen, die bis heute noch nicht gefunden ist. Aber es ist einer der großen Rätsel. Man kann auch das wieder simulieren, das finde ich so schön immer, wenn man das sieht, dass hier jetzt eine Simulation über, das ist auch wieder, wie das Universum in Konzept sehen würde, über mehrere Milliarden Jahre, wie sich so ein Galaxienhaufen entwickelt. Das ist ein springend lebendiger Haufen von jungen Teenagern, die da umeinander springen, also Teenager-Kindern, die hüpfen und springen, da hüpfen nicht, aber durcheinander laufen und sich bewegen und tanzen umeinander. Und auch teilweise miteinander verschmelzen. Und das sehen wir auch in Wirklichkeit hier im Zentrum. Da ist eine Galaxie, die so ein fetter Sack da rumhängt. Alle anderen gehen dann durch und die wird größer und größer. Also eine wird größer, die anderen werden etwas kleiner. Und auch das sehen wir in diesem Galaxienhaufen, dass dann im Zentralbereich oft so eine größere Galaxie ist, die anderen zerrissen sind zum Teil durch die Einwirkung der Schwerkraft. Naja, und das hier ist jetzt, also die letzten Galaxienbilder, das ich immer wieder gerne zeige. Ich habe eben gesagt, naja, also unsere Milchstraße füllt den ganzen Himmel, weil sie ganz nah ist. Dann gucken wir nach Andromeda, das ist die nächste Milchstraße, die ist ungefähr ein paar Mal den Monddurchmesser, ne? 6-mal oder sowas ist die groß. Okay. Und dann gucke ich noch weiter weg, also die Stecknadelkopf groß, die Galaxien. Hier schaue ich mit dem Hubble Space Teleskop 2 Wochen auf einen leeren Teil des Himmels. Irgendeinen zufällig ausgewählten leeren Teil des Himmels. Dieser leere Teil des Himmels ist so groß wie ein Nadelöhr. Ja, also eine Nadel mit ausgestrecktem Hand gegen den Himmel halte. Ich wechsle manchmal ins Holländisch, das ist das Problem. Und schaue durch diese Nadelöhr mit ausgestreckter Hand. Ja, dann ist das ungefähr der Ausschnitt des Himmels, den ich da sehe. Und was sehe ich da drin? Ich sehe 1500 Milchstraßen. Jeder einzelne Fleck, den wir hier sehen, ist eine eigene Milchstraße. Ja, wir sehen das hier, so Spiralarme, hier auch und so weiter. Es gibt nur hier und da sind Sterne in unserer eigenen Milchstraße. Ja, da schauen wir durch, da sind nur 3, 4 Sterne noch zu sehen, weil wir so einen kleinen Ausschnitt noch haben. Der ganze Rest sind Milchstraßen in einigen Milliarden Lichtjahren Entfernung. Nicht? Das ist noch viel kleiner geworden. Wenn ich dann ausrechne, wie viele Nadelöhre ich nötig habe, 15 Millionen oder so, um den ganzen Himmel abzudecken und anzuschauen, dann stelle ich fest, dass ich also mindestens 400 Milliarden Milchstraßen im ganzen Himmel habe, die ich sehen kann. Jeder davon hat wieder hunderte von Milliarden Sterne. Das gibt einem so ein bisschen Gefühl für die Größe dieses Alls. Wie man des Himmels eher nicht zählen, noch den Sand am Meer messen kann. Ach, ich bin überrascht, Jeremia, der spricht davon, Sterne konnte man zählen damals. Ja, es gab also, Hipparchos hat einen Sternkatalog gemacht, das waren 800 Sterne oder sowas. Mit bloßem Auge kann man 2500 Sterne sehen. So. Schwer katalogisieren, aber man kann sie zählen. Und doch hat er das Gefühl, da ist so viel Sterne wie Sand am Meer. Und das ist auch ungefähr so. Also wenn man mal so eine Schätzung macht, wie viel Sand so an den Meeren, an den Küsten dieser Meere liegt, dann ist das ungefähr die gleiche Anzahl an Sternen, die da im Himmel sind. Also insgesamt gibt es mehr Sandkörner, also wenn ich Sahara und so, also Lieblingsorte vom Helmut mit dazu nehme, ne, dann die Atacama und weiß ich was noch, dann sind es mehr Sandkörner an den Küsten und so. Also das unglaubliche Menge von Sonnensystemen, Sternen, alle von denen haben übrigens auch Planeten, also nicht viel zu gesagt. Naja, und dann kommt es jetzt zu dem Urblitz, das war einer der großen Entdeckungen in den 20er Jahren. Edwin Hubble, und übrigens eigentlich als erster, der es entdeckt hat, war ein katholischer Priester, Le Maître. Man hat angefangen, Milchstraßen zu messen. Damals wusste man noch gar nicht, dass das überhaupt etwas ist, außer unserer eigenen Milchstraße. Man dachte, das Universum besteht nur aus unserer eigenen Milchstraße. Das war unser Horizont damals. Man hat diese Fleckchen gesehen, die Andromeda und ein paar andere. Man hat gefragt, was ist das? Da gab es dann eine neue Methode, um Entfernungen zu messen, hat festgestellt, doch, die sind ja weiter draußen. Wir gehören ja nicht mehr zu unserer Milchstraße, das ist ja was Neues. Und hat man festgestellt, die haben eine bestimmte Bewegung, eine Geschwindigkeit. Und zwar eine Geschwindigkeit in radialer Richtung, auf uns zu oder von uns weg. Und das hat mit einem bestimmten Effekt zu tun, dem Doppler-Effekt. Man kann also, den kennt man aus der Formel 1. Ja? Wenn ich also in Formel 1 Rennen bin und höre, dass ich den Ton von einem Auto, von einem Rennwagen, der mir vorbeifährt, ja? Dann kommt das Auto auf mich zu. Ja, das ist das Typische. Da wissen wir sofort, dass ein Auto, das an mir vorbeifährt, wenn ich das höre. Warum? Wenn das Auto auf mich zukommt, wird der Ton zusammengepresst. Die Frequenz wird höher. Und wenn es wegfährt, dann wird es auseinandergezogen und der Ton wird niedriger. Ja? Also zusammengepresst. Okay. Und das Gleiche passiert auch mit Licht. Wenn also eine Milchstraße mit 1000 km pro Sekunde oder 10.000 oder 100.000 km pro Sekunde auf mich zugeflogen kommt, dann ist das ein signifikanter Teil der Lichtgeschwindigkeit. Dann wird das Licht, wenn es auf mich zukommt, zusammengepresst. Die Wellenlänge wird kürzer, die Frequenz wird höher, das Licht wird blau. Und wenn es von mir wegfliegt, wird das Licht röter. Und es gibt ganz bestimmte Frequenzen, die ausgestrahlt werden von Atomen bei ganz bestimmten Wellenlängen und Lichtern, die kann ich messen, und dann stelle ich fest, ob sich ein Objekt auf mich zubewegt oder von mir weg sich bewegt. Und ich stelle fest, dass fast alle Milchstraßen, außer denen, die direkt in unserer Umgebung sind, alle anderen bewegen sich von uns weg. Und zwar bewegen sich weg, je schneller, desto weiter sie weg sind. Da fragt man sich, was ist denn hier los? Warum wollen alle von uns weg? Haben sie schlechten Mundgeruch oder Hund unbeliebt oder was? Haben wir irgendwas angestellt? Das ist ja irgendwie komisch. Das kann nicht sein, dass wir jetzt im Zentrum der Milchstraße sind und alle wollen weg von dieser Milchstraße. Ja? Die Messungen sind inzwischen sehr gut. Das hier ist das, was man ursprünglich, was Hubble in den frühen 20er, 30er Jahren gemessen hat. Und das hier sind jetzt Abstände, Megaparsec, Megaparsec sind 3 Millionen Lichtjahre. Hier sehen wir die Geschwindigkeit, wir sehen hier, je größer der Abstand ist, desto größer die Geschwindigkeit, womit sich Milchstraßen. Das ist eine sehr, sehr gute Korrelation. Am Anfang war die sehr schlecht, inzwischen ist die sehr gut. Und der Gedanke ist, es kommt daher, dass sich das ganze Universum ausbreitet, wie so ein Luftballon oder wie so eine Zeltplane, die ich auseinanderziehe. Jesaja 40, 22, er spannt ihn aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Das ist natürlich das alte Bild der Beduinen und das, der Zelte, in denen sie da gewandert sind. Aber genauso so ein Bild ist das, was wir heute uns als Weltall vorstellen. Wenn wir uns jetzt wieder unseren dreidimensionalen Raum zweidimensional vorstellen, als Oberfläche von einem Luftballon, ja, dann haben wir hier Milchstraßen ganz dicht beieinander. Ja. Hier diese Milchstraße, die hat den Abstand hier und zu der, und die ist ein bisschen weiter weg. Jetzt blase ich den Ballon auf, dann ist die ein bisschen weiter weg, aber die ist viel weiter weg. Ja. Weil je weiter weg ist, desto mehr Ballonoberfläche kommt ja dazwischen. Ja, weil überall strammt sich diese Ballonoberfläche aus. Je weiter ein Objekt weg ist an dieser Oberfläche, desto mehr kommt dazwischen. Ja, doppelt so viel. Deshalb, wenn ich sozusagen messe pro Atemstoß, wie schnell bewegt sich etwas von mir weg, dann bewegen sich diejenigen, die etwas weiter weg sind, schneller weg, weil die mehr Raum dazwischen haben als die anderen. Und so blase ich dieses Universum auf, ich ziehe den Schleier, puste ich auf und das ist der Effekt, der erklärt, warum alles voneinander sich wegbewegt. Ja, alles bewegt sich voneinander weg. Nicht, dass einer von den anderen wegläuft, sondern alle voneinander gehen sich aus. Das ist so der Grundgedanke. Er spannt den Himmel aus, ja, jetzt habe ich das nochmal. Was übrigens auch sehen, ich überlege jetzt, ob ich das noch zeige. Ach, das ist jetzt nicht nötig, wir sprengen das mal, wir haben das schon genug gesehen, geht es mal zum Ende. Und wenn man das eben zurückrechnet, dann stellt man fest, dass eigentlich sozusagen irgendwann das ganze Universum mal in einem Punkt zusammen gewesen sein sollte. Lemaitre hat es damals das Uratom genannt, Amerikaner haben es dann immer Big Bang genannt, das ist ein bisschen heftiger klingt, ist auch hängen geblieben. Wir haben es dann Urknall genannt, finde ich, also das Ur finde ich besser. Urblitz hat der Roland nochmal in die Diskussion geworfen, in der Vorbereitung ist. Ist eigentlich auch ein sehr schönes, vielleicht das schönere Bild, das schönere Wort. The Big Flash hätte man es auch nennen können.
Ich lasse das patentieren.
Ja, das müsste ich so machen. Wahrscheinlich hat es schon auch jemand vorher irgendwie so gemacht. Und der Gedanke ist, dass alles mal irgendwann in einem Feuer, in einem Punkt zusammen war. Dann war es ein großer Feuerball, im wahrsten Sinne des Wortes, Licht und Teilchen durcheinander gemischt, die sich ausgedehnt haben. Es war ein Tohuwabohu von Protonen, von Quantenteilchen, die sich ausgedehnt haben und durch das Ausdehnen wurde es kühler und kühler und aus dann den Protonen und den Protonen und Elektronen, die da waren, ist dann der Wasserstoff entstanden in einem bestimmten Moment. Dann hat sich das weiter und dann war das Universum gefüllt mit Wasserstoff. Es war so ein Wasserstoffmeer sozusagen, wo auch noch nicht viel zu sehen war. Aber dann war diese dunkle Materie, die wir heute messen. Und die zog sich zusammen unter dem Einfluss ihrer Schwerkraft. Also da waren ein paar Bereiche, die ein bisschen schwerer waren, ein bisschen mehr Materie hatten. Die zogen sich langsam zusammen und die zogen auch den Wasserstoff zusammen. Und dann fühlte sich und dann sammelte sich sozusagen die dunkle Materie und der Wasserstoff an einem Ort. Und aus diesen Urinseln entstanden dann die ersten Galaxien, die ersten Sterne. Und dann fingen die Sterne an, ihren Lebenszyklus zu leben. Sie gingen an, Elemente zu produzieren, zu sterben, neue Elemente zu produzieren. Planeten konnten entstehen, Staub entstand, Sonnensystem entstand. Und am Ende dieses ganzen Prozesses hier ist dann Marburg entstanden und der Christus. Das ist für mich einer der faszinierendsten Gedanken überhaupt. Du fängst mit so einem Tohu Wabohu an und alles, das ist meine tiefe Überzeugung, Gott hält sich an seine Gesetze. Er hält sich auch an seine Naturgesetze. Und er fängt mit so einem Blödsinn an. Also jeder, der damals, also jeder Kirchenvertreter damals gesagt hat, also lieber Herr, was du da jetzt gemacht hast, ist völliger Schwachsinn. Was soll das? So ein völliges Durcheinander, ja? Und diese paar Regeln, was soll das? Also ich verstehe auch diese Regeln nicht, was diese Quantenphysik und dieses Gravitationsgesetz, das bringt doch nur, das kann doch nichts herausbringen. Und am Ende entstehen dann Sterne und das Zusammenspiel all dieser Naturkonstanten und Naturgesetze führt dazu, dass auf einmal wir als tote Materie, als toter Staub fangen auf einmal an zu reden und zu denken und zu beten und mit diesem Schöpfer in Kontakt zu treten. Das ist der absolute Wahnsinn. Also wie gesagt, wer das damals vorhergesagt hätte, wäre für verrückt erklärt worden. Wahrscheinlich ist Gott damals von allen Wissenschaftlern für verrückt erklärt worden, dass er das gemacht hat. Und er wird heute immer noch für verrückt erklärt von meinen Kollegen. Aber ich glaube, dass er noch viele Überraschungen für uns vorhat. Und ich habe gestern ein bisschen diskutiert, man kann es jetzt sehr genau ausrechnen. Ich habe gestern gesagt, 13,86 Milliarden Jahre, das stimmte nicht ganz, sind 13,799 inzwischen, 13,8 plus minus 0,03 ist so das Modell. Aber man schränkt sich so ein auf eine Zahl um 14 Milliarden Jahre für das Lebensdauer des Universums. Aber das ist noch nicht alles. Der Raum, den wir sehen, ist nicht unbedingt der da ist. Wir sehen nur so weit in 14 Milliarden Jahren, dass Licht laufen kann. Und das Universum selber, auch unser Universum, ist größer. Das heißt, was wir eigentlich sehen, ist nur ein Ausschnitt, das hat ein bisschen damit zu tun, dass das Universum nicht ausgeht. Also wir uns mit ausgehen, wir können tatsächlich 90 Milliarden Jahre weit sehen, also weiter als in 14 Milliarden Lichtjahre, aber auch nicht viel weiter. Drumherum gibt es noch einen Teil des Universums, den wir noch gar nicht gesehen haben. Also der Raum selber ist vielleicht noch viel größer. Und wie groß er wirklich ist, wissen wir nicht. Es könnte hundertmal größer sein, es könnte auch milliardenmal größer sein. Da sind noch also große Unsicherheiten. Wie groß ist der Himmel wirklich? Also da ist noch eine eine Grenze eigentlich, wie weit wir kommen. In Zukunft werden wir vielleicht noch ein bisschen mehr sehen, aber das All dehnt sich auch aus und immer schneller aus. Das ist etwas, was ich euch nicht erklärt habe. Also diese Ausdehnung geht sogar noch etwas schneller, sodass wir vielleicht 120 Milliarden Lichtjahre weit sehen können, aber vielleicht nie viel weiter. Also wir werden nie wissen, was da draußen ist. Auch in 100 Milliarden Jahren werden wir vielleicht nicht wissen, was da noch alles draußen ist und sich verborgen hat. Naja, und dann gibt es natürlich Diskussionen innerhalb der Wissenschaft, ist das alles? Hat es nur einen Urknall gegeben? Es scheint so zu sein, dass sozusagen unser Universum, früher war der Gedanke, ist das Universum vielleicht etwas, das sich ausdehnt und immer wieder kollabiert, in sich zusammenstürzt. Und das scheint heute nach heutigem Wissen ausgeschlossen. Es wird sich immer weiter ausdehnen und sozusagen vielleicht dann irgendwann in so einer Beliebigkeit oder es wird vielleicht aus Sternen, aus Blut in gewisser Weise. Aber kann es sein, dass immer wieder neue Universen entstehen? Und da ist der Gedanke, dass es vielleicht so etwas wie ein Multiversum gibt, wo permanent in einem unglaublich großen Raum immer wieder neue Universen entstehen. Das ist zum Teil motiviert durch die Hoffnung, dass man nicht einen Urknall braucht, sondern denn wenn man nur einen Urknall hat, dann braucht man mit Sicherheit einen Schöpfer. Ich glaube, da kommt man nicht dran vorbei. Wenn man viele Universen hat, dann könnte man sagen, ach, da ist zufällig mal eins, das geklappt hat. Ja, also da passiert dauernd irgendein Universum und eins hat zufällig mal alles so richtig. Also wird permanent gewürfelt und dann braucht man doch wieder keinen Schöpfer, der das möglich macht. Und auch das ist ein verkehrter Gedanke, weil auch dieses Multiversumsmodell braucht wieder Regeln, nach denen es funktioniert, dass überhaupt Universen entstehen können. Deswegen ist für mich eigentlich, das habe ich gestern auch schon gesagt, der wichtigste Satz der Bibel, am Anfang war das Wort, am Anfang war die Idee, am Anfang waren die Regeln, am Anfang war der Gedanke Gottes, wie das zu funktionieren hat. Und wenn er das mit so einem Multiversum gemacht hat, dann hat er das erstmal mit, und vielleicht ist er noch viel größer.
Vielleicht ist das ja so, wer weiß es. Die Himmel erzählen den ihren Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werke. Das habe ich mal irgendwann bei Cavillo, habe ich mit jemandem Mitarbeiter darüber geredet, und habe gedacht, ja, Urknall, das ist aber heute das Standardwissenschaft, die Diskussion des Multiversum. Das machen wir eigentlich, um Gott loszuwerden. Und dann guckte ich auf den Text, der sagte, die Himmel, oh Gott, da steht ja Plural. Also, das hat andere Gründe. Ich glaube nicht, dass damit wirklich gemeint ist, dass da viele Multiversen sind oder sowas. Aber es hat mich dann wieder auf eine gewisse Bescheidenheit gehört, gesagt, ich muss jetzt nicht wissenschaftlich genau wissen, wie das alles geht. Ich darf erschlagen sein und beeindruckt sein von der Größe, von der Allmacht dieses Schöpfers, der noch über dieser Schöpfung steht. Denn das ist für mich deutlich, ohne diesen Schöpfer macht dieses ganze Weltall keinen Sinn. Das ist die letzte Folie, die ich dann noch zeigen möchte, als letzten Abschnittsvers, wenn wir wieder zurück sind auf diese Erde, wenn wir wieder geerdet sind. Meine Frau sagt immer, das ist ihre Aufgabe, mich zu ehren. Dann sitzt man da und schauen auf dieses große All und fragen, wenn ich sehe den Himmel deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was der Mensch, dass du seiner gedenkst. Auch da ist so wieder das Ausdruck des Psalmdichters, der das Gefühl hat, da ist eine unglaubliche Größe, eine unglaubliche Allmacht da draußen. Wer bin ich eigentlich? Und da hat er kein Teleskop für nötig gehabt. Da hat er nur sein Wissen, seine Intuition, sein Glauben, seine Vision, seine Prophetie nötig gehabt, um das zu begreifen. Wer bin ich eigentlich? Und die Antwort ist, du hast uns höher gemacht. Du hast mich geliebt. Ich kann dich erfahren, Gott. Und das haben Menschen damals erfahren, das erfahren Menschen heute. Und das ist, glaube ich, heute umso wichtiger denn je, angesichts dieser Kleinmachen, dieser erschlagenen Naturwissenschaften zu begreifen, dieser Schöpfer, der das alles gemacht hat, der will mir nahe sein. Und der hat das auch für mich gemacht. Und dafür bin ich dankbar. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.